Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Die Sternzeit läuft heute und wir haben heute Marina im Studio. Sie hatte einen Schlaganfall mit 16 und was sie alles erlebt hat, das erzählt sie uns gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Genau, die Sternzeit heute ist eine Klartext-Sternzeit, denn mir gegenüber sitzt live im Studio Marina. Marina Kirsch hatte mit 16, also vor 2 Jahren, einen Schlaganfall. Und Marina, kannst du dich an den Tag, als du den Schlaganfall hattest, noch erinnern?
Ja, sehr genau. Also so, als wäre es gestern gewesen. Also es war ein freier Tag. Es war der 12. Februar 2010.
Okay.
Da war ein Karneval grad. War ein freier Schultag. Und ich und mein Bruder, also wir haben ganz normal gefrühstückt mit meinen Eltern zusammen. Und nach dem Frühstück hat meine Mutter gemeint, sie geht noch raus spazieren in den Wald. Und habe ich gesagt, ja, ich leg mich nochmal schlafen, weil abends wollte ich auf eine Party mit meiner besten Freundin gehen. Und dann, ja, also habe ich mich hingelegt.
Ja.
Und dann hat mein Bruder, hatte gesagt, ja, der weckt mich, wenn es Essen gibt.
Ja, wie Brüder so machen, ne?
Ja. Und dann bin ich halt wirklich eingeschlafen. Als mein Bruder mich geweckt hat, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Aber es war eigentlich alles ganz normal, aber ich konnte mich nur nicht mehr bewegen.
Okay, und was hast du dann gemacht?
Ja, ich habe versucht aufzustehen und es ging nicht. Mein Bruder hat das gesehen, hat meine Mutter geholt, die ist gekommen dann. Hat gesehen, so ja, der linke Mundwinkel hängt runter. Und dann hat die natürlich sofort gedacht, Schlaganfall. Dann kam der Notarzt und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren.
Und wie es ab da weitergeht, das hören wir heute in der Sternzeit. Du hast einen beachtlichen Weg zurückgelegt und ich finde es super, dass du heute hier im Studio bist. Und zuerst gibt es zwar noch die Wochenshow, aber danach hören wir uns beide wieder.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Wenn man sich manchmal fragt, was ist eigentlich so typisch katholisch, dann denkt man ja nicht immer so an positive Sachen, gerade in letzter Zeit. Diese Tatsache stört viele Katholiken, denn schließlich sind wir ja auch gerne Katholiken, wie zum Beispiel auch Maite Kelly. Sie hat sogar einen Weg gefunden, wie sie ihren Glauben im Rampenlicht umsetzt.
Gott schickt uns als Christen in die Welt hinein. Man ist menschlich, man macht Fehler, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Christen überall uns einmischen. Natürlich, im Showgeschäft ist es immer eine Gratwanderung, die für mich auch eine sehr große Herausforderung ist. Aber ich kann bis jetzt sagen, okay, wenn ich 80% alles mit mir vereinbaren kann, mit meinem Glauben vereinbaren kann, dann ist es auch gut. Wir Katholiken sind frech.
Und Maite Kelly ist besonders frech. In der Jury von Let's Dance und auf der Bühne, wenn sie selber singt. Sie selbst würde sich aber nicht als frech beschreiben. Sie würde sich ganz anders beschreiben.
Ich bin halt eigentlich sehr konservativ. Das würde man von mir jetzt nicht denken. Ne? Gerade wenn ich manchmal so bei Let's Dance irgendwie da rumspinne. Aber was bedeutet das Wort konservativ? Das heißt, was zu konservieren. Der Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Und wir haben halt unsere Marken und der ist verrückt nach uns. Und das zu lernen als Frau, sich so anzunehmen, wie man ist, ist immer eine große Herausforderung. Und für Frauen ist es oft auch, Seele und Körper anzunehmen.
Und auch für Maite Kelly war es nicht immer so einfach, selbstbewusst aufzutreten. Mit Anfang 20 hatte sie Essstörungen und hat deshalb eine Therapie angefangen. Die Therapie war gut für sie, hat sie gesagt, aber die Beichte war im Endeffekt alles das, was das nochmal abgerundet hat.
Ich habe eine Zeit lang Gesprächstherapie gemacht mit einem sehr, sehr guten Therapeuten und es war auch ein wichtiges Prozess. Aber ich merkte so für mich, es gab was, was ich nicht knacken konnte. Da war die Beichte natürlich eigentlich der schnellste Weg aus diesem Teufelskreis raus. Die Beichte ist die Abkürzung zu Gott. Also wenn man das Gefühl hat, man bleibt stehen und man kommt einfach nicht weiter oder man verhadert in sich selber, dann ist die Beichte besser als jede Therapie.
Und weil sie das so empfindet, schreibt sie es auch so auf ihre Homepage und sagt es laut in viele Mikrofone. Denn auf eins hat sie bestimmt keine Lust mehr.
man entschuldigt sich schon dafür, dass man katholisch ist. Das heißt, es fängt bei uns an, dass wir sagen, wir sind die katholische Kirche und nicht die Skandale.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jazz.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Switchfoot sind in Amerika richtig bekannt. Mit ihren Alben stehen sie immer unter den ersten 10 Plätzen der Charts. Sie kommen aus Kalifornien und machen richtig gute Rockmusik. Auch in Deutschland werden sie in diesem Sommer rocken. Sie sind gebucht für die beiden großen Festivals Southside und das Hurricane. Im Zentrum dieser beiden Konzerte steht natürlich das aktuelle Album, bei dem vor allem die Gegensätze in unserem Leben im Mittelpunkt stehen. Vor allem Leben und Tod bewegt die Band in ihren Liedern. Genau dazu passt der Song Dark Horses, der das Scheitern thematisiert, aber auch die hoffnungsvollen Perspektiven, die man als Christ auf das Leben haben kann. Dieses Wissen als Ansporn zu nehmen, wird hier auch musikalisch eindringlich ausgedrückt. Dark Horses von der Band Switchfoot.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Abgehört.
Das war die Band Switchfoot mit ihrem Lied Dark Horses. Und davon gibt es nachher im Laufe der Sendung noch mehr. Aber jetzt geht's weiter mit
Domradio Sternzeit. Klartext.
Schlaganfall ist in Deutschland die dritthäufigste Todesursache. Marina, du bist heute 18 Jahre alt und du hattest vor 2 Jahren einen Schlaganfall. Bevor wir jetzt weiter über deinen Schlaganfall sprechen, möchte ich dich aber erstmal ein paar allgemeine Dinge über dich fragen, damit ich und auch die Hörer dich einfach ein bisschen besser einschätzen können. Marina, wie läuft so ein richtig guter Tag für dich ab?
Also ich stehe auf, die Sonne scheint, es kommt ein schönes Lied im Radio. Eben ganz normal, so wie bei jedem anderen. Also die Sonne scheint, es kommt ein schönes Lied im Radio.
Kannst du dich über was besonders freuen? Also was magst du besonders? Also wenn jetzt jemand dir eine Freude machen möchte am Morgen, wo denkst du so, damit kriegt man nämlich immer noch mal freudiger, als ich sowieso schon bin?
Eigentlich mit nichts Besonderem.
Einfach
ein Lächeln schenken.
Cool. Und worüber kannst du dich total aufregen?
Ich reg mich eigentlich überhaupt nicht auf. Also ich habe gelernt, so um die Dinge anzunehmen, wie sie so sind. Und ja, ich habe gelernt, mich eigentlich nicht aufzuregen, weil es hätte viel schlimmer sein können.
Also, okay. Wenn ich dir 1 Million Euro schenken würde oder wenn du 1 Million Euro im Lotto gewinnen würdest, was würdest du damit machen?
Also ich würde so viel Geld gar nicht brauchen.
Okay. Und mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag in deinem Leben tauschen?
Ich bin sehr gerne ich selber. Also, vielleicht. Also ich glaube, meine Englischlehrerin, so, die interessiert mich schon so ein bisschen, was die so macht in ihrem Leben. Aber nicht wirklich.
Okay, ich weiß.
Ich bin eigentlich am liebsten ich selber.
Du selber sein.
Ja.
Das war in dem Moment, als du gesagt hast, du hattest einen Schlaganfall, du konntest dich nicht mehr bewegen, damals an Karneval vor 2 Jahren.
Mhm.
Kannst du dich an den Moment erinnern, was du gedacht hast, als du im Bett lagst und nicht mehr wusstest, also du wolltest aufstehen, aber es ging nicht mehr?
Ja, also ich habe mir damals gedacht, das wird schon nichts Schlimmes sein, irgendwie. Ich wusste überhaupt nicht, was los war, aber ich hätte nicht gedacht, dass es was Schlimmes ist.
Und wann kam die Diagnose Schlaganfall?
Das habe ich auch nicht mehr mitbekommen. Also ich hatte ja Hirnblutung und dann ins Krankenhaus und da haben die mich ja unter Narkose gesetzt. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen.
Okay, bis wohin kannst du dich denn noch erinnern?
Also bis zur Krankenwagenfahrt,
Okay, und danach, dann kannst du dich ja nichts mehr erinnern?
Also, nee.
Und wann ist dann das nächste Mal, an was du dich erinnerst?
Irgendwann, ich habe das Zeitgefühl total verloren gehabt, aber irgendwann habe ich halt wieder was gemerkt, dass ich noch da bin und habe irgendwas, also so Halluzination oder sowas gehabt, als ich im Koma lag oder ich weiß nicht, wie lange dazwischen Zeit vergangen ist, aber da konnte ich nicht auf jeden Fall, so ein Mix gewesen aus Halluzination und ein bisschen Realität hat reingespielt. Aber so wirklich, wenn ich jetzt mich dran zurückerinnere, ist die Zeit ganz verschwommen. weil ich auch unter ganz vielen Medikamenten stand und so.
Ja, und diese Medikamente haben ja häufig die Wirkung, dass sie Halluzinationen auslösen.
Ja.
Weiß man denn, was den Schlaganfall bei dir ausgelöst hat?
Ja, das hat man irgendwann festgestellt gehabt. Ich habe anscheinend so eine ganz, ganz seltene Krankheit.
Mhm.
Nennt sich Moyamoya-Syndrom.
Moyamoya, okay.
Kommt aus Japan.
Mhm.
Ist also auf Deutsch übersetzt heißt Moya-Nebel. Das ist so, weil wenn man CT von meinem Kopf macht, sehen die Gefäße, also sind die so klein, dass die aussehen wie Nebel. Weil die so klein und filigran sind.
Okay. CT ist ja das, wo man quasi Fotografien macht in vielen kleinen Scheiben.
Genau.
Okay, und dann sieht das bei dir aus, als ob du Nebel im Kopf hättest, oder?
Ja. Ja, also.
Okay. Und was hat dann zu dem Schlaganfall geführt? Also woher kommt der Nebel?
Also diese Krankheit war eine Spontanmutation der Chromosomen.
Chromosom ist ja unser Erbmaterial.
Ja, genau.
Das heißt, deine Chromosomen haben sich nicht so richtig entwickelt.
Genau. Und diese Krankheit ist anscheinend entstanden, als ich ungefähr 11 Jahre war oder so.
Okay, und weil die so selten ist, hat die natürlich niemand entdeckt.
Ja, genau.
Weißt du denn, wie viele Leute Moyamoya irgendwie haben in Deutschland?
Ja, laut einer Statistik im Internet bin ich der 51. Fall, also in Deutschland.
In Deutschland.
In Deutschland.
Der 51. Fall.
Bekannte Fall.
Ja. Ja. Du hast eben, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, der eigentliche Schlaganfall, also die Hirnblutung, hat sogar ein bisschen früher eingesetzt.
Das kann sein. Also das ist nicht bewiesen, aber also dadurch, dass es so eine heftige Hirnblutung war, wäre das möglich, dass das schon am Abend davor eingesetzt hat.
Okay.
Weil ich da ein bisschen Kopfschmerzen hatte.
Ja, dann bist du aufgewacht im Krankenbett. Und was konntest du und was konntest du nicht? Also ist das so wie im Film gewesen, wie man sich das vorstellt? Man macht die Augen auf und plötzlich sieht man Gesichter von Ärzten, die einem entgegengucken.
Das kann ich auch gar nicht so genau sagen, aber also es ist auch ganz klar, dass ich nicht so einen klaren Übergang habe, dass also wo ich jetzt wach war und wo ich im Koma lag oder so. Also wie gesagt, im Koma ist ja nicht tot, du hast irgendwas mitbekommen, aber ob es jetzt Realität war, weiß man nicht so genau. Also ganz viel Halluzinationen und irgendwann kommt halt immer mehr Wirklichkeit dazu.
Okay.
Und irgendwann gehen die Halluzinationen, also gehen komplett weg und dann, deshalb ist so ein Übergang. Und als die Ärzte dann festgestellt haben, dass ich wach war, haben die gesagt, ich kann meine Hand ein bisschen bewegen, meine rechte Hand, weil links war ja komplett gelähmt.
Und das wussten die Ärzte irgendwie?
Ja,
das konnten die messen.
Das haben die festgestellt.
Okay. Und dann haben die Ärzte gesagt, Marina, wir wissen, du kannst deinen Arm bewegen.
Ja.
Und dann?
Also, die haben mir gesagt, Marina, wir wissen, dass du uns hören kannst. Wir wissen, dass du wach bist. Du kannst deine rechte Hand ein bisschen bewegen. Du kannst nicht sprechen, aber wir können dich Sachen fragen. Du kannst den Daumen hoch oder runter tun für ja oder nein.
Und was das für Möglichkeiten geboten hat für dich und wie dich zurückgekämpft hast, das hören wir nach den Nachrichten.
Okay.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Die Sternzeit heute heißt und es hat Zoom gemacht, Schlaganfall mit 16 und bei mir im Studio ist Marina und wir hören uns gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
In Deutschland erleiden jedes Jahr 250.000 Menschen einen Schlaganfall. Das heißt, jeden Tag trifft der Schlaganfall 700 Menschen. Unter diesen 700 Menschen pro Tag ist dann ein Mensch unter 21 Jahren. Und bei mir im Studio ist Marina Kirsch, die selbst mit 16 Jahren einen Schlaganfall hatte. Du hast eben erzählt, als du aus dem Koma aufgewacht bist, also nach diesem Übergang zwischen Halluzination zu immer mehr Wirklichkeit, haben die Ärzte zu dir gesagt, Marina, wir wissen, du kannst uns hören und du kannst deinen Daumen bewegen.
Ja.
Und dann habt ihr angefangen zu kommunizieren.
Mhm.
Ihr habt euch verständigt. Wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, die Ärzte haben mich halt gefragt, also Dinge gefragt, so nach dem Motto, ja, ist das okay für dich? Liegt dein Bein gut? Oder tut dir irgendwas weh? Und dann konnte ich Daumen hoch, halt, hieß halt ja, Daumen runter hieß halt nein. Genau so haben wir uns dann verständigt.
Okay, und hast du dich nur mit den Ärzten so verständigt? oder mit allen eigentlich?
Ich denke mit allen. Ich weiß das nicht mehr so genau,
okay,
aber ich denke mit allen.
Und als was musstest du danach alles wieder neu lernen?
Also erstmal musste ich lernen, mich im Liegen von links auf rechts zu drehen. Also das war ganz schwer für mich, weil es ja sehr viel beansprucht.
Ja.
Dann musste ich lernen, mit Lehne, also mit Kopfstütze zu sitzen.
Weil du konntest deinen Kopf auch gar nicht halten,
nee,
oder?
Nee, ich konnte gar nichts.
Okay. Du warst quasi wie ein frisch geborener Säugling, genau, nur halt eben mit 16 Jahren.
Ja.
Du musstest alles wieder lernen.
Ja.
Okay. Und im Krankenhaus, wie lange warst du denn im Krankenhaus?
Also im Krankenhaus zusammen mit Reha war ich 2 Jahre.
Okay.
Also ich war 3 Wochen oder so auf Intensivstation, 2 davon im Koma, dann bin ich auf Normalstation gekommen, dann bin ich in Reha gekommen.
Und was hast du in der Reha gemacht?
Ja, da habe ich so Sachen gelernt wie, also erstmal natürlich sitzen und Kopf halten, weil Kopf konnte ich auch nicht halten. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis die Lähmung zurückgeht. Und dann habe ich gesagt, ja, kommt hier, ihr könnt mich mal.
Ja.
Ich will jetzt laufen lernen. Und
okay.
Dann habe ich also für mich selber Therapie gemacht, also außerhalb von der Physiotherapie. Ich wollte unbedingt mein Bein ein bisschen bewegen können, weil es war ja absolut gar nichts, was ich konnte mit dem Bein. Und dann habe ich im Liegen in meinem Bett, im Reha-Bett,
ja,
habe ich angefangen, mit der rechten Hand mein Bein, meinem Bein zu helfen, also das anzustellen. Da habe ich mit der rechten Hand ein bisschen nachgeholfen und habe versucht, immer mehr mit dem linken Bein zu übernehmen. Und irgendwann hat das dann so ganz zittrig selber geklappt und so waren halt die Anfänge. Und da habe ich meiner Physiotherapeutin gesagt, ja, ich kann mein linkes Bein bewegen. Und da hat die Augen gemacht. Das war total lustig, das Gesicht von der.
Wow, war das, ich kann mir das nicht vorstellen. Wie ist das Gefühl? Ist das ein gegen die Unfähigkeit kämpfen? Ist das so, hast du da gelegen und hast gesagt, meine Güte, Bein, beweg dich jetzt? Oder hast du mit deinem Bein gesprochen? Hast du gedacht?
Nein, ich habe gedacht, ich fand das total cool, als es dann wirklich funktioniert hat. Also ich habe erst ausprobiert, natürlich das von mir aus selber zu bewegen. Das hat dann nicht so funktioniert. Da habe ich mit dem rechten Arm halt nachgeholfen, das anzustellen. Das war total cool, als es dann immer mehr geklappt hat und als ich dann auch nur einen ganz kleinen Impuls von linken Bein aus selber anstellen konnte. Und darauf habe ich halt aufgebaut. Das war total cool, also total toll.
Und wie lange hast du dafür gebraucht?
1 Tag.
Okay, aber du konntest ja deinen linken Arm, war das auch anstrengend, dass du, warst du dann am Abend total müde? Oder,
ziemlich,
du, okay.
Ja.
Und wie war das für dich, als die Ärzte gesagt haben, Frau Kirsch, es wird noch ein bisschen dauern, bis sie wieder alles können werden, so wie vorher?
Nö, das war mir völlig egal, weil auch schon in der Klinik auch schon, da haben die gesagt, ja, Marina, du musst viel tun, damit das wiederkommt. Das wird auch nicht so lange, also es wird ganz schön lang dauern. Und mir war das eigentlich völlig egal. Also ich habe meine Therapie gemacht und da, wo ich gesehen habe, es funktioniert was, da habe ich dran gearbeitet. Und ja, da war eigentlich die Aussage der Ärzte nebensächlich.
Du erzählst das so, wie andere über einen Schnupfen erzählen. Hattest du nie den Punkt, wo du gesagt hast, boah, heute klappt nichts, das Bein tut wieder mehr weh und ich rede heute mit niemandem, ich drehe mich in die Ecke und ich möchte heute mit niemandem mehr sprechen.
Natürlich gab es zwischendurch so Tage, die hat man einfach, also wo man ein bisschen down ist, sich gewünscht hat, dass man halt irgendwie laufen kann oder so oder den Arm bewegen kann, aber ganz selten nur.
Warst du manchmal sauer?
Und sauer war ich nie oder, also sauer oder böse war ich eigentlich nie. Ich hatte auch nie Angst, wirklich, weil ich habe ja ganz viele OPs auch schon gehabt und ich hatte nie wirklich Angst vor diesen OPs.
Über die OPs und warum du ein halbes Jahr mit einem Helm rumlaufen musstest, eine spannende Geschichte, die hören wir gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Das Heimtückische an Schlagfällen ist, dass man sie häufig nicht direkt erkennt, denn die Symptome sind bei den meisten Menschen ziemlich beliebig. Der Sänger von BAP, der vor einigen Monaten einen Schlaganfall hatte, hat in einem Interview gesagt, die beste Methode, einen Schlaganfall vor Ort bei Verdacht rauszufinden, ist einfach, sein Gegenüber zu bitten, zu lächeln. Denn Menschen mit akutem Schlaganfall können nicht lächeln. Viele haben nämlich in dieser Situation dann halbseitige Lähmungen, können nicht mehr richtig sprechen oder auch nicht richtig sehen. Bei dir, Marina, wurde der Schlaganfall ausgelöst durch eine sehr seltene Krankheit. Du hast eben erzählt, die heißt Muya Muya, weil Muya heißt Nebel. Und wenn man ein CT von deinem Kopf macht, dann sieht das aus, als ob da Nebel in deinem Kopf sei. Aufgrund dieser Krankheit, weil du dann eine Gehirnblutung hattest und einen Schlaganfall, musstest du operiert werden. Was musste gemacht werden?
Also erstmal musste natürlich die Hirnblutung gestellt werden. Das war schon eine OP von fast 5 Stunden. Dann haben die mich ja ins Koma versetzt. Dann ist der Hirndruck gestiegen wegen Blut und das Gehirn schwillt an.
Mhm.
Und dann ist der so hoch gestiegen, dass halt der Schädelknochen, der rechte, rausgenommen werden musste.
Okay,
also dann wirklich so groß wie meine Hand ist da ein Loch gewesen.
Weil das Gehirn durch den Druck so groß geworden ist, wäre das sonst an die Schädelplatte gestoßen, wahrscheinlich?
Ja, das hätte nur noch mehr Blutung verursacht, weil das angeschwollen ist
und
ja, dann hättest du noch mehr Blutung verursacht.
Und dann haben die Ärzte gesagt, wir nehmen dir die rechte Schädelknochenhälfte raus.
Das ist ja auch nicht unüblich, das macht man häufiger.
Okay, für mich ist das erste Mal, dass ich das höre. Ja, und dann hattest du, als du auf der OP aufgewacht bist, hattest du rechts keine Schädelplatte mehr.
Genau.
Sieht man das von außen?
Ja, also wenn man meinen Kopf damals angesehen hat, da war, also es war so auf der einen Seite richtig eingefallen.
Ach, okay. Aber Haare, also du sitzt mir gegenüber, du hast braune, lange Haare, du trägst keine Perücke, das sind deine Nein. richtigen Haare.
Ja.
Und warst du dann auf der Seite kahl rasiert?
Genau.
Okay.
Da konnte man die große OP-Narbe sehen.
Ja.
Kann man auch immer noch, wenn man unter meinen Haaren so ein bisschen guckt.
Okay. Das ist ja auch so, wenn Kinder sich irgendwie den Kopf hauen, dann haben die das auch noch so.
Genau.
Aber man konnte dann so Handflächen groß, wenn da kein Knochen mehr ist, ist das dann so eine Delle gewesen bei dir?
Ja, genau.
Okay. Und wie lange hattest du diese Delle? Weil heute hast du nicht mehr. Also heute hast du wieder Schädelknochen.
Also die haben ja gesagt, die Ärzte, nach 6 Wochen Reha kommst du wieder zu uns, dann kriegst du deinen Schädelknochen wieder eingesetzt.
Ja.
Die haben den tief gekühlt. Hat ja dann nicht funktioniert.
Okay, hat nicht funktioniert, okay. Ja. Dann haben die erst versucht, dir den Schädelknochen einzusetzen.
Genau.
Dann hat es nicht funktioniert.
Ja, also weil die Wunde wieder aufgegangen ist, weil das so eine kritische Stelle da war.
Mhm.
Weil es so ein T-Schnitt war.
Ja.
Also es hat, oder so, in der Mitte haben sich halt die Narben getroffen.
Ja.
Und an dieser Stelle ist da immer wieder die Narbe aufgegangen.
Mhm. Und dann hat man gesagt, das ist zu gefährlich, wir nehmen dir nochmal den Schädelknochen raus.
Ja, genau. Also nein, zuerst, also es war nicht so, die haben bei einer OP, also bei der dritten OP, wo die den wieder reingesetzt haben, haben die gehofft, dass das jetzt gut wird, dass der Körper den Schädelknochen annimmt, was ja dann nicht so war. Und dann war ich erstmal wieder in Reha und da haben die da gesehen, die Wunde nässt ein bisschen.
Ja.
Und dann musste ich wieder ins Krankenhaus zurück, haben die sich das angeguckt und dann haben die gesagt, so geht das nicht. Wir machen diese gleiche Narbe nochmal auf, machen es sauber und setzen ihn wieder ein und nähen nochmal mit festeren Nähten zu.
Mhm. Du hast gesagt, du hattest dann Reha. Reha ohne Schädelknochen.
Genau.
Bei Reha, gerade für dich, ein Mensch, der wieder neu laufen lernen musste, ist das nicht total gefährlich?
Natürlich ist das total gefährlich. Ich meine, wenn ich irgendwie hinfalle auf den Kopf, dann ist ja direkt das Gehirn total ungeschützt.
Ja.
Deshalb habe ich so einen Helm bekommen. Deshalb muss ich ein halbes Jahr mit einem Helm rumrennen da. Beziehungsweise ganz langsam mit dem Rollator gehen. Ja.
Okay, ganz ehrlich, wenn man weiß, ich habe da keinen Schädelknochen, hast du dann gefühlt und mal nachgefühlt, wie das anfühlt? Hattest du selber Angst? Also hast du dir Sorgen gemacht?
Ja, natürlich habe ich gefühlt und haben die haben alle Leute mir gesagt, Vorsicht, da ist die Narbe, da darfst du nicht dran. Aber es, also auch um die Narbe herum hat sich das total lustig angefühlt. So, also wenn ich weiter drauf gedrückt habe, dann hat das natürlich wehgetan. Aber ja, habe ich gefühlt. Und
heute ist wieder dein Schädelknochen drin?
Also nicht meine, das ist ein Implantat jetzt.
Ach, in Ordnung, das ist nicht dein Schädelknochen.
Das ist nicht mein Schädelknochen.
Hat dein Kopf den nicht mehr angenommen?
Nein, also weil dreimal hat man das noch versucht. Also wieder auf, Schildknochen mal raus, alles sauber machen, nochmal rein. Das hat man noch dreimal versucht. Da hatte ich 7 OPs hinter mir. Und dann, dann hat man mir in der 9. OP das Implantat nochmal, also das Implantat eingesetzt.
Ganz ehrlich, warst du nicht, wenn du aufgewacht bist aus der Narkose nach der 6., 7. OP, was hast du da gedacht?
Also ich habe erstmal die Ärzte gefragt, ob alles gut verlaufen ist.
Ja.
Dann wollte ich genau wissen, was die da gemacht haben. Und die waren nicht bereit, mir mein Video von meinen OPs zu zeigen. Das fand ich sehr schade.
Mhm. Haben die gesagt, warum?
Nö.
Okay. Aber wenn dann die Botschaft kam irgendwie, dann wird ja vielleicht nachgeröntgt oder nachgeguckt, du musst nochmal operiert werden. Was hast du da gedacht?
Also meistens habe ich das relativ gut aufgenommen, weil ich es ja schon irgendwann gewohnt war. Aber bei dieser 7. OP, wo erstmal die 6. OP nochmal war, ja, jetzt funktioniert es hoffentlich.
Mhm.
Und da sah es dann auch ganz gut aus. Bei dieser 7. OP, wo die gesagt haben, ja, jetzt holen wir diesen Oberprofessor, der guckt sich das an und entscheidet dann, als der entschieden hat, dass der Schädelknochen doch nochmal raus muss, da war ich total zerstört. Also da habe ich auch ungefähr eine halbe Stunde geweint. Aber danach war es halt wieder gut.
Du hast nur, also ich finde das nicht viel, du hast nur eine halbe Stunde geweint.
Ja, danach konnte ich wieder total lachen.
Woher nimmst du die Kraft?
Ich weiß es nicht. Ich habe durch die ganze Zeit, durch die 2 Jahre so ein Vertrauen entwickelt, dass mir nichts passieren kann. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe es einfach irgendwie.
Glaubst du an Gott?
Ja. Also, ja, das ist wahrscheinlich das Vertrauen zu Gott eben, das sich da entwickelt hat. Weil es haben ja auch, als Leute das erfahren haben mit mir, ich meine, ich war früher in der Weltjugendtagsgruppe, bin ich immer noch.
Mhm.
Und da haben halt alle das erfahren, die kannten mich noch gar nicht so gut, aber auf jeden Fall haben alle auf der ganzen Welt für mich gebetet gehabt. Also ein Freund von mir war mit seinem Bruder damals in Italien, da haben die für mich gebetet. Und die waren ja vorher in Sydney auf dem Weltjugendtag. Da haben die auch die Leute angerufen, ja, betet mal für das Mädchen. Dann war der alte Schulfahrer, Herr Daniels, hat davon gehört, war in Jerusalem in allen heiligen Städten für mich beten. Es gab von der Marienschule eine Messe extra für mich. Und ich habe also ganz viel positive Energie. Ich glaube, ich habe die einfach gespürt, deshalb hatte ich keine Angst.
Domradio Sternzeit. Pimp my prayer.
Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Richtig, die Sternzeit heute mit Magnus Anschütz und mir gegenüber sitzt Marina Kirsch. Marina, das war eben dein Pimp My Prayer. Das war dein Lebensmotto. Warum ist das dein Lebensmotto?
Ja, wenn man so einen Schlaganfall hatte oder so, dann muss man halt lernen, aus einer Zitrone Limonade zu machen. Also wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, also das irgendwie es mies läuft in deinem Leben, musst du das Beste draus machen. Das muss man einfach lernen.
Und wie du das umsetzt, das hören wir gleich.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Ein Schlaganfall wird ausgelöst durch verstopfte Blutgefäße im Gehirn, die dann irgendwann platzen. Dadurch entsteht ein Sauerstoffmangel, der die Hirnfunktion und damit die ganze Steuerung des Körpers sehr, sehr stark beeinträchtigt. Marina Kirsch ist bei mir im Studio, sitzt mir gerade gegenüber und sie hat es vor 2 Jahren selbst erlebt, als sie mit 16 Jahren einen Schlaganfall bekam. Nach dem Schlaganfall war sie vollständig gelähmt und dann musste sie alles wieder lernen. Es stand eine ganz lange Reha mit vielen Operationen an, unter anderem, weil du zeitweise keine Schädelknochenhälfte hattest, rechts. Und als ich das gehört habe, ist mir eben der Atem gestockt und ich habe wahnsinnig viel Respekt gehabt und du hast erklärt, diese Kraft, mit der du darüber sprichst und mit der du in der Situation so ruhig warst, das war, weil du wusstest, es wird überall für mich gebetet, ich habe großes Gottvertrauen. Und glaubst du auch, das war eine Einstellung bei dir selber?
Ja, wie gesagt, eben mein Lebensmotto, das beweist das schon so, das hat sich in dieser Zeit entwickelt. Und dadurch, dass man einfach vorankommen muss, hilft dieses Motto halt unheimlich gut.
Was hast du denn vorher anders gesehen? Wie warst du denn vielleicht vorher?
Ja, also ich habe mein Leben einfach so gelebt, also so wie es kommt, ja, ohne irgendeine Einstellung eigentlich. Heißt vorher so einfach vor mich hingelebt und so.
Und jetzt von einem Tag auf den anderen warst du in der Reha und musstest alles wieder neu lernen.
Genau.
Und du hast aber nicht gesagt, oh nein, ich bin erst 16, warum passiert mir das?
Nein, also wie gesagt, mein Lebensmotto ist, ja, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. Und das war in der Reha wirklich sehr, sehr hilfreich, mit einer positiven Einstellung daran zu gehen.
Warum?
Ja, weil man dann einfach mehr schafft. Also man kann so, also in dem Moment kann man das sowieso nicht ändern, dass es jetzt so ist. Und man kann sich halt aussuchen, ob man das mit einem lachenden Gesicht erträgt oder eben dann nur rumheult und das bringt auch nichts.
Okay. Glaubst du denn, dadurch bist du schneller wieder gesund geworden?
Ja.
Also weil, wenn, das können wir ja gerade mal sagen, wenn heute du läufst ganz normal, du sprichst ganz normal, du kannst wieder ganz normal essen, du kannst, also du sitzt hier selber im Studio, du kannst alles, nur dein linker Arm ist noch nicht ganz in Ordnung.
Genau, also mehr die Hand und die Finger als der Arm.
Okay.
Den Arm kann ich schon so ein bisschen bewegen. Da arbeite ich noch dran.
Mhm. Und was ist mit den Fingern?
Also da ist halt eine Spastik drin.
Okay.
Dass die sich das immer zusammenziehen.
Spastik heißt, dass die immer verkrampfen?
Ja. Zu viel Muskeltonus.
Ah, okay. Das heißt zu viel Muskelbewegung und dann irgendwann verkrampft das dann.
Genau, das ist, also meine Therapeutin hat mir erzählt, das ist, also weil das Gehirn den Impuls sendet, Finger schließen und bei einer Spastik hängt sich das im Rückenmark auf und läuft immer rund. Und
ach, das ist wie wenn die CD quasi festhängt und dann kommt immer schließen, 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 schließen,
genau.
Schließen.
Und dann geht's halt nicht auf.
Okay, ja. Das ist jetzt das nächste Projekt, was du dir vorgenommen hast. Wie war denn das in der Reha? Also saßt du da auch so und dachtest, wir haben eben gehört, du hast dein Bein erstmal genommen. Was haben die anderen Patienten denn zu dir gesagt?
Also wir hatten einen Jungen da,
ja.
Der war ein Jahr jünger als ich. Der war relativ pessimistisch, also der war viel schlimmer dran noch als ich. Und also, der hatte 45 OPs, glaube ich.
Ui.
Also wurde vom Bus überfahren und alle Muskeln und so, alles komplett gelähmt. Und der saß dann im Rollstuhl und der hat hier sehr viel so negativ gedacht und so. Und ich habe mich mit dem unterhalten und habe gesehen, dass der nicht wirklich positiv denkt.
Okay.
Und der hat dann immer so gesagt, oh Marina, du kannst schon fast laufen, also kannst schon fast komplett frei laufen. Und ich sitze hier immer noch im Rollstuhl und das hat er halt die ganze Zeit gemacht. Immer wenn ich irgendeinen Fortschritt gemacht habe, hat der irgendwie einen Rückschritt gemacht und so. Daran sieht man, dass halt eine pessimistische Einstellung nicht wirklich weiterhilft.
Okay. Wie geht's dem heute? Seid ihr noch in Kontakt?
Wir sehen uns ab und zu mal, wenn die Reha, die veranstaltet jedes Jahr so ein Sommerfest. Mhm. Da können sich halt alle Patienten so treffen, die irgendwann mal da waren. Und jetzt letzten Sommer habe ich den gesehen. Der, total toll. Also er konnte frei laufen, konnte zwar noch nicht so gut reden, aber konnte frei laufen und er war glücklich. Und ich habe halt gesehen, dass er seine Einstellung geändert hat. Und deshalb war der auch total glücklich und konnte frei laufen und ja.
Okay. Hast du dich denn noch mehr verändert? Also heute sitzt du hier und guckst in die Welt und so. Warst du früher als 16-jähriges Mädel eher schüchtern oder warst du schon immer so?
Also ich war nicht schon immer so. Mhm. Früher war ich ziemlich schüchtern so. Ich habe gar nichts gesagt und war eher für mich verschlossen, habe eher für mich in meiner Welt gelebt. Und das Lustige daran ist, ich wollte mich immer so ändern, dass ich ein bisschen offener werde und ein bisschen fröhlicher durchs Leben gehen kann. Und vielleicht habe ich das, also als ich da aus dem Koma so aufgewacht bin, vielleicht habe ich das als Chance gesehen, mich zu ändern.
Domradio Sternzeit. Klartext.
Für manche Menschen ist das Leben zu Ende, wenn sie eine schwere Krankheit bekommen. Nicht, weil die Krankheit tödlich ist, sondern weil sie sich selbst den Kampf gegen die Krankheit eigentlich nicht zutrauen. Marina Kirsch hatte vor 2 Jahren einen Schlaganfall. Da war sie gerade mal 16 Jahre alt. Danach musste sie lange in die Reha. Sie musste laufen lernen, sprechen, lesen, Brote schmieren. Sie musste einfach wieder ganz von vorne anfangen. Ein halbes Jahr, hat sie eben erzählt, musste sie mit einem Helm rumlaufen, weil sie keine Schädelplatte mehr hatte. Und jetzt sitzt sie mir quietschlebendig und selbstbewusst gegenüber und freut sich auf die Dinge, die da kommen. Das Lied, das wir gerade gehört haben, das ist dein Lieblingslied im Moment. Du hast gesagt, du hast viele Lieblingslieder, aber genau. Warum hast du das heute ausgesucht?
Das ist in Verbindung mit meinem jetzigen Freund, weil also wir sind sehr musikbegeistert, wir beide. Und wir waren auf Instrumentalfahrt, wo wir auch zusammengekommen sind praktisch. Mhm. Und das war das erste Lied, also wir haben 2 Nächte lang durchgeredet.
Ja.
Das war das Lied, was wir die ganze Zeit gehört haben. Also er hat es auf seinem Handy gehabt und das Lied hat er die ganze Zeit gehört und hat mir das dann geschickt auch und es ist total schön. Es erinnert mich einfach immer an den Moment.
Du hast einen Freund und du hörst dich sehr glücklich an. Hattest du da ein bisschen Sorge, wenn du dem sagst, du hör mal, also er hat ja erstens gesehen, deine linke Hand, die ist noch ein bisschen verkrampft. Hatte ich das irgendwie, hast du gesagt, vielleicht spreche ich den nicht an oder so, oder ging das ganz gut?
Nee, das Ding war ja, also ich bin ja auf einer Förderschule jetzt. Mhm. Da sind alle körperlich behindert irgendwie. Und der ist in meiner Klasse.
Ja.
Und erstmal habe ich mich nicht so getraut. Es ist dann irgendwie gekommen später so, als ich gemerkt habe, wie das da läuft und so. Also ich war ja auch nicht immer behindert und ja, das ist dann einfach so gekommen, als ich dann gemerkt habe, ja, man akzeptiert sich hier so, wie man ist. Da habe ich auch ein bisschen mehr Vertrauen gehabt und habe mich mal mit ihm unterhalten und so.
Schön. Und wie geht's jetzt weiter bei dir? Du hast gesagt, du bist auf der Förderschule. Mhm. Machst du da Abi oder?
Ja, ich habe vor, Abitur zu machen.
Das heißt, wann wärst du dann fertig?
Also es kommt darauf an, ob ich jetzt die 10, also ob ich die Qualifikation für die Oberstufe bekomme jetzt.
Ja.
Was ich hoffe.
Ja.
Dann würde es jetzt noch bis zur 13 dauern, also 3 Jahre noch.
Und dann, nach dem Abi, wie geht's dann weiter?
Ich würde gerne Psychologie studieren. Das ist ein Thema, was mich auch seit den letzten Jahren erst unheimlich interessiert hat.
Warum?
Ich weiß es nicht. Also vielleicht auch gerade wegen so Fällen wie dem Jungen damals, der so pessimistisch gedacht hat.
Das war der Junge in der Reha-Klinik, ne? Der zuerst so ganz pessimistisch war und dann, als er gemerkt hat, boah, das liegt eigentlich an mir, ob ich Fortschritte mache, dann jetzt ist er wieder richtig gut dabei und wieder auf dem Dampfer.
Und ja, also deshalb, ich interessiere mich jetzt total für die menschliche Psyche und so bin ich auch mit meinem Freund eigentlich zusammengekommen. Ich habe ihm so ein bisschen in manchen privaten Dingen einfach mit ihm geredet und vielleicht habe ich ihm auch ein bisschen geholfen.
Okay. Glaubst du denn, du bist anderen Leuten ein bisschen voraus, weil du einfach schon so wahnsinnig viel über dein Leben nachdenken musstest. Und die Operationen, die du hattest, die waren ja schwere Operationen. Das waren Operationen am Kopf, am Hirn. Mhm. Da ist man ja, ob man möchte oder nicht, man ist ja schon immer mit dem Tod konfrontiert.
Genau.
Hat dich das verändert?
Das hat mich total verändert. Also ich war ja, wie gesagt, früher sehr schüchtern und jetzt bin ich so, wie ich eigentlich immer sein wollte.
Ja.
Und ja.
Okay. Und warum Psychologie?
Also zuerst habe ich, also ich musste mir natürlich auch irgendwas Realistisches suchen. Ich wollte am Anfang, weil so viel an meinem Kopf herumoperiert wurde, ich fand das total interessant. Ich wollte auch immer alle meine OPs sehen und habe die Ärzte immer ausgefragt, was sie da genau gemacht haben. Und wollte dann, also hätte gerne den Wunsch gehabt, Medizin zu studieren und dann irgendwie in so einen neurochirurgischen Beruf zu gehen. Was allerdings unrealistisch ist, weil wegen der Hand, also die Finger, die werden vielleicht wieder, also ich werde die vielleicht wieder irgendwann bewegen können, aber was ganz feinmotorisch zu machen wie Neurochirurgie, ist unmöglich. Und deshalb habe ich gedacht, ja, also die Psyche von Menschen interessiert mich unheimlich. Das Gehirn auch, jetzt mittlerweile. Und ja, vielleicht wäre so Neuropsychologie was für mich. Das könnte ich dann verbinden.
Auf jeden Fall. Hast du einen Tipp für Menschen, die sich im Moment einer sehr, sehr schweren Situation gegenübersehen und die noch nicht genau wissen, ob sie stark genug sind, um diese Situation zu bestehen?
Immer positiv denken. Also, das bringt's eigentlich.
Okay, warum?
Ja, weil eben, also ich weiß, es ist Erfahrung. Ja, wie gesagt, damals in der Reha musste ich halt auch immer positiv denken und man hat ja gesehen, wie weit das geführt hat. Also
heute sitzt du mir wieder gegenüber und
dir gegenüber und hab total viel Freude am Leben, auch mit einer Behinderung.
Glaube kann Berge versetzen.
Genau.
Marina, vielen, vielen Dank. Die Klartext-Stunde ist jetzt vorbei. Ich danke dir, dass du uns so selbstverständlich über deinen Schlaganfall und über deinen Weg zurück ins Leben erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. So wie du mir gegenüber sitzt, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du deinen Weg machst und dass du Neuropsychologin wirst, dass du Neuropsychologie studierst. Ich wünsche dir dabei viel, viel Freude und viel, viel Glück und hoffe, dass du weiter so positiv bist.
Dankeschön.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio.
Heute mit Magnus Anschütz und wir hören uns gleich an, was die Band Switchfoot noch kann und was Bruder Paulus uns heute mitzuteilen hat.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Auf dem mittlerweile achten Album von Switchfoot geht es um die Kontraste des Lebens. Höhen und Tiefen, Freude und Schmerz, Hoffnung und Angst, Zweifel und Glaube. Ihre Wortwahl unterscheidet sich dabei durchaus von ihren Kollegen im christlichen Musikgeschäft, denn Switchfoot schreiben abstrakter, aber auch offener und ohne Floskeln. Das macht die Band vielseitig einsetzbar, in Filmen, wo man mit doppelten Bedeutungen und geheimen Botschaften spielen will, aber auch wenn es einfach mal heftig krachen soll, wie im Trailer zum Film In Time. Im Song Rise Above It sprechen Switchfoot die täglichen Aufreger des Lebens an. Missstände, von denen man sich schon zigfach die Ohren zulabern hat hören lassen, in denen genügend Potenzial steckt, einmal auch laut aufzuseufzen, die es aber offenbar nicht schaffen, einen selbst aus dem bekannten Trott herauszuholen. Veränderungen fordert in Rise Above Switchfoot.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Domradio Sternzeit. Das ABC des Christentums mit Bruder Paulus Terwitte.
Jede Woche erklärt uns Bruder Paulus Worte, die wir oft hören, aber gar nicht mehr so richtig verstehen. Und heute erklärt uns Bruder Paulus ein richtig missverständliches Wort: Demut.
Domradio Sternzeit. Das ABC des Christentums mit Bruder Paulus Tewitte.
D wie Demut. Das hört sich so an wie einen Bückling machen, klein machen, demütig sein, ja nichts sagen, Hals, Maul oder sonst was. Aber Demut meint eigentlich den Mut zu haben, zu dem zu stehen, was man kann und zu dem zu stehen, was man nicht kann. Demut ist ein Erkenntniswort, zu sehen, was in meinem Leben los ist, nicht mehr und nicht weniger. Ein demütiger Mensch, das ist jemand, der um sich selbst Bescheid weiß, der muss nichts um sich rum machen, der muss da keine Wolke vor sich hertragen, der muss sich aber auch nicht kleinreden. Ein demütiger Mensch ist eigentlich jemand, der sagt, Gott, ich bin unheimlich stolz auf dich, dass du so viel in mir möglich gemacht hast und ich will das mit ganzer Kraft tun, immer wissend, dass es nicht aus mir kommt, sondern von dir.
Das war die Sternzeit und es hat Zoom gemacht, Schlaganfall mit 16. Nachhören könnt ihr die Sternzeit im Internet unter www.domradio-sternzeit.de und nächste Woche geht die Sternzeit über Urban Gardening. Urban Gardening, was ist das? Hobbygärtner mitten in der Großstadt, die alte Industriebrachen, Kreisverkehre und Häuserdächer bepflanzen und mit den Ergebnissen die Stadt eine ganze Runde grüner machen und manchmal auch eine Suppe kochen. Ich sag tschüss, ich bin Magnus Anschütz und ich bin raus.